Hier in meiner Hand habe ich jetzt zwei wirklich hinreißende Miniaturhäuschen aus Porzellan. In Delfter Blau. Nummer 39 und 86. Vor 7 Jahren habe ich die beiden auf 11.000 Metern über dem Meeresspiegel geschenkt bekommen. Seitdem stehen sie bei mir im Regal und erinnern mich an zwei ganz besondere Flüge. Was es damit auf sich hat und noch viel mehr heute bei Podcasten da. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu dieser Ausgabe von Podcasten da, in der wir uns auf Reiseflughöhe begeben, denn es geht in die Luft mit Air France, mit KLM und mit Delta und natürlich mit meinem heutigen Gast. Er ist Account Manager Leisure Sales und Groups Coordinator Germany. Hallo Norman Czapka.
Hallo Andreas.
Schön, dass du da bist. Bevor wir einsteigen, muss ich mal auf deinen Titel eingehen. Der ist ja fast eine ganze Zeile lang. Was hat's genau damit auf sich? Was ist dein Job, Norman?
Ja, langer Titel, kurze Erklärung. Ich bin in Deutschland für den Leisure-Vertrieb zuständig. Das bedeutet, ich betreue die Reiseveranstalter, unsere ethnischen Agenturen, also Visit Friends and Family heute genannt, unsere Consolidator und auch alles, was im Freizeitreisensegment sonst noch so da ist.
Klär uns mal ganz kurz auf, wer es nicht kennt, was ist ein Consolidator?
Ein Consolidator ist ein Ticket-Großhändler, der an Reisebüros, die keine IATA-Nummer haben, Tickets verkauft.
Und wie lange machst du den Job schon?
Seit fast 20 Jahren. Im April werden es 20 Jahre.
Wahnsinn. Also man darf sagen, bei allem Respekt, ein alter Hase in dem Business.
Ein alter Hase, sozusagen, auch im echten Leben, auch da.
Also wir sehen uns ja hier in dem Fall und ich kann nur sagen, da hast du dich gut gehalten, mein Lieber.
Vielen Dank.
Reden wir über die drei Fluggesellschaften, die sich ja auch immerhin bis heute und vielleicht noch mehrere Jahre darüber hinaus gehalten haben und halten werden. Ich habe mich immer gefragt, wer steht denn bei den dreien eigentlich an erster Stelle? Also bei dir in der Signatur, in der E-Mail, da steht Air France, KLM und Delta. Das ist die offizielle Reihenfolge, in der diese drei Gesellschaften genannt werden. Aber wer hat denn in dem Verbund eigentlich offiziell das Sagen?
Also Air France und KLM sind ein Unternehmen und natürlich somit auch nur ein Entscheider, der das Sagen hat. Delta Airlines ist ein Joint Venture Partner von uns. Wir haben über dem Nordatlantik eben ein gemeinsames Joint Venture und von daher teilen wir uns hier in Deutschland die Entscheidungskraft, wenn es um den Nordatlantik geht.
Das Ganze existiert ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit einer ganzen Weile. Die Fluggesellschaften selber sind schon eine ganze Weile lang unterwegs. Vielleicht mal eine gute Gelegenheit, in die Geschichtsbücher einzutauchen. Erklär uns doch mal, wo KLM herkommt, wo Air France herkommt und wie das Ganze überhaupt zustande kam.
Super gerne. Also KLM ist ja die älteste Fluggesellschaft der Welt, die noch unter ihrem eigenen Namen fliegt, wurde 1919 bereits gegründet, also die alte Dame der Lüfte. Air France ist auch ein ganz historisches, schon sehr altes Unternehmen, wurde 1933 gegründet, ebenso wie die Delta. KLM und Northwest Airlines fingen 1989, so lange ist das schon her, mit dem ersten Joint Venture an, was es überhaupt auf der Welt gab. Die haben sich das ausgedacht. Und zwar hat man gesagt, wir schauen uns den Nordatlantik als Bereich an und KLM, ihr seid in Holland, die Northwest ist in der USA, komm her. Wir gehen zusammen und teilen uns einfach die Gewinne und die Verluste auf diesen Strecken. Somit war das erste Joint Venture überhaupt geboren. Sie waren damit natürlich der Erfinder und auch heute sind wir stolz auf ganz viel Erfahrung in dem Bereich. Wir sind heute noch der Marktführer in dem Joint Venture über den Nordatlantik. Heute dann natürlich mit Air France, KLM und der Delta, denn die Northwest Airlines ist irgendwann mal in die Delta Airlines übergegangen.
Marktführer also auch im Vergleich zu allen anderen Fluggesellschaften, die versuchen, was von dem Kuchen abzubekommen oder wie darf man das verstehen?
Ja, im Bereich des Joint Ventures über den Nordatlantik, genau, da haben wir die Nase vorn.
Mein Sommerurlaub, ich gehe mal ganz kurz darauf ein, war jetzt nicht mit einer Flugreise verbunden, aber wie ich da so lag am Strand in der Nähe des Flughafens Schiphol, habe ich jeden Tag jede Menge Flugzeuge beobachten können und Schiphol ist ja eines der vielen dieser sogenannten Drehkreuze. Also welche Bedeutung haben die denn für euch? Denn Schiphol ist ja nicht das einzige Drehkreuz.
Das stimmt, wir haben davon mehrere. Kleine Story zu den Drehkreuzen. Amsterdam ist ja sozusagen auch das Drehkreuzmodell, was es überhaupt gab. Amsterdam oder beziehungsweise die KLM hat, wie ja, glaube ich, bekannt ist, den absolut kleinsten eigenen Markt, den man sich überhaupt vorstellen kann, dadurch, dass das Land auch schon so klein ist. Die Holländer sind aber absolute Pragmaten und haben sich gesagt, okay, wie können wir jetzt mit einer Airline uns so positionieren, dass wir groß rauskommen können? Also haben die sich überlegt, dann machen wir ein sogenanntes Hub-and-Spoke-System. Das heißt, wir haben ein Drehkreuz, das ist in Amsterdam, fliegen von überall aus den Nachbarländern einfach die Menschen und die Fluggäste hierher und transportieren sie dann weiter in die große, schöne, weite Welt. Auch heute ist Amsterdam immer noch einer der beliebtesten Umsteigeflughafen und auch Paris-Charles de Gaulle. Wer mag es glauben? Paris ist gerade zum beliebtesten Umsteigeflughafen Europas gewählt worden und wir haben dafür kein Geld bezahlt. Das möchte ich nur noch mal sagen. Paris hat ja so ein paar Besonderheiten. Da ist es zum Beispiel so, dass wenn man dort läuft, die Pfeile, wenn man gerade ausgehen will, immer nach unten zeigt. Also man muss den Leuten schon auch mal erklären, fahr nicht ins Kellergeschoss, sondern bleib einfach auf deinem Weg geradeaus, denn der Pfeil nach unten bedeutet, es geht geradeaus weiter.
Die französische Art und Weise.
Ist so ein bisschen die französische Art und Weise, das zu tun. Dadurch, dass wir im Paris-Charles de Gaulle-Flughafen eben nur die Bereiche 2E, F und G haben, ist auch diese ganze Umsteigerei und die Angst von den Passagieren, die es früher vielleicht mal gab, absolut unberechtigt. Das ist ein super Umsteigeflughafen. Geht wahnsinnig schnell. Und auch in der USA hatten natürlich Atlanta einiges zu bieten als Heimatflughafen von Delta Airlines. Ist der größte Airport der Welt, soweit mir das bekannt ist, immer noch. Und halt auch, wie gesagt, die Heimat der Delta. Und von hier aus geht's eben ja, zu über 200 Zielen in die USA. Auch über die Drehkreuze New York und Atlanta natürlich. Aber wir haben natürlich neben den Direktflügen, die wir von Frankfurt, München, Berlin und Stuttgart aus haben und auch über die Europa-Drehkreuze ein wahnsinnig großes Ziel oder eine wahnsinnig große Auswahl an Zielgebieten in den USA oder im Nordatlantikraum.
Kommen wir nochmal auf die Flughäfen zu sprechen. Da hat ja jeder so seinen ganz eigenen Lieblingsflughafen. Da geht's ums Losfliegen. Es geht aber auch ums Ankommen. Und da bei den internationalen Flügen natürlich auch um die Immigration. Man möchte dann schnell raus aus dem Flieger und relativ schnell zu seinem Gepäck kommen, aber da ist immer das Hindernis, dass man vorher noch seinen Pass vorzeigen muss. Hast du da einen Lieblingsflughafen, wo das am schnellsten geht?
Ja, den habe ich in der Tat. Mein Lieblingsflughafen ist immer noch Detroit. Es ist ein ganz super kuscheliger Flughafen, der auch von der Immigration mega schnell geht. Umsteigen ist ganz super schnell. Wir haben einen Delta-Zug in Detroit, der die einzelnen Gates miteinander verbindet. Es ist wirklich für mich der schnellste Immigrationsflughafen und auch der schönste. Ich finde ihn einfach ganz toll. Ich mag Detroit sehr gerne.
Es gab ein Meme im Internet von den Gehern bei der Olympiade, die dann quasi von vorne gezeigt wurden und unten drunter stand die Leute auf dem Weg vom Flieger zur Immigration. Denn man steht da ja schon mal nach einem Transatlantikflug relativ lang in der Schlange und das habt ihr am besten gelöst in Detroit. Wie sieht es in New York aus, in Atlanta?
Also Atlanta, dafür, dass es wie gesagt so ein riesiger Flughafen ist, mit ja ganz vielen Terminals, die auch mit einem Zug übrigens verbunden sind, ist Atlanta immer noch super schnell mit der Immigration. Also ich bin schon sehr oft über oder nach Atlanta geflogen und habe eigentlich nie länger wie maximal eine Stunde gebraucht. Und das ist für einen amerikanischen Flughafen, wo die Behörden ja sehr strikt und streng sind, schon eine super Leistung. Und selbst in New York, wir haben ja in New York mit Delta ein eigenes Terminal, das Terminal 4 in JFK. Und auch da ist die Immigration wirklich super easy und super schnell. Es ist also wirklich ratsam, mit uns dahin zu fliegen, denn wir haben die guten Flughäfen, wo wir wissen, wie es funktioniert. Du kommst aus dem Flieger raus und hast gar keine andere Chance, als irgendwann bei der Immigration zu stehen. Da kannst du dich dann entscheiden, ob du einen europäischen Pass hast, ob du Amerikaner bist, ob du ein ESTA schon hast, was freigegeben ist und so weiter und so fort. Und wenn du durch diesen Immigrationsbereich durchkommst, bist du direkt an der Gepäckausgabe. Da nehmen sich dann unsere lieben Passagiere ihr Gepäck. Wenn sie einen Weiterflug haben, was ja von Atlanta oder JFK überhaupt kein Thema ist, gehen sie auf das Baggage Check-in. Dort gibst du einfach deinen Koffer wieder ab, dann verschwindet der wieder im Bauch des Flughafens und von dort aus gehen die dann eben zu ihren Weiterflugterminals. Fährt man ja im Beispiel jetzt von Atlanta eben mit einem Zug zum nächsten Terminal, geht zu seinem Gate, steigt dort ein und weiter geht die Reise. Und am Ende des Ziels holt man dann seinen Koffer bei der Gepäckausgabe ab. Also das ist ein absolut automatisierter Prozess, wo sich kein Kunde verlaufen kann. Es ist wirklich super easy gelöst bei den Amerikanern. Die sind da schon sehr pragmatisch.
Jetzt haben wir ganz viel über Flughäfen gesprochen, wie man sich vor Ort orientiert, wo man losfliegt, wo man vielleicht zwischenlandet, wie es dann weitergeht, wie man landet und vor Ort dann weiter an sein Ziel kommt im Flughafen selbst. Aber wie ist das denn an Bord der Flugzeuge selber? Also da seid ihr bemüht, den größtmöglichen Komfort zu bieten. Was sind denn eure Vorzüge und welche Specials bietet ihr an, wenn der Flieger einmal abgehoben ist. Ich habe es ja am Anfang erwähnt, da waren diese beiden Porzellanhäuschen, die kamen aus dem Hause KLM. Wirklich eine ganz besondere Erinnerung, einmal ein Flug von Amsterdam nach Lima und wieder zurück. Also was zeichnet die drei Fluggesellschaften an Bord aus?
Ja, also wenn wir jetzt mal in die Luft gehen, haben wir bei Air France, KLM und bei Delta natürlich bei allen drei die gleichen hochwertigen Produkte. Wir haben aber unterschiedliche Mentalitäten. Unsere Flugzeuge haben eigentlich alle die klassische Eco, kennt man ja von seinen Reisen. Wir haben die Economy Comfort, die eben 10 cm mehr Beinfreiheit bietet und auch ein bisschen mehr im Prinzip Neigungswinkel für die Rückenlehne. Wir haben die Premium Economy Produkte. Das sind eigene Kabinen, wo man eben auch einen eigenen Service hat in dieser Kabine. Die Beinfreiheit ist ein Meter. Wir haben größere und bequemere Sitze. Wir haben dort hochwertigeres Essen. Es gibt ein bisschen eine andere Getränkeauswahl. Es gibt das sogenannte Amenity Kit, was im Prinzip ein kleines Täschchen, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, gibt es auch im Business, ein kleines Täschchen ist, wo du eine Zahnbürste drin hast, eine Bürste, was ich so vorstellen kann.
Socken.
Noch, falls man kalte Füße bekommt. So ist es, genau. Das hast du eben alles bei uns in der Premium Economy auch schon. Wir haben natürlich auch bei allen drei Fluggesellschaften eine State-of-the-Art Business-Klasse, die immer wieder viele Preise gewinnt. Nicht zuletzt auch wegen der 121-Bestuhlung. Früher war das ja so, dass du dann eventuell einen Passagier, der neben dir saß, bitten musstest, mal über ihn drüber zu steigen, dass du von deinem Fensterplatz aus rauskommst. Das gab immer viele Beschwerden und dann hat man gesagt, nein, es macht einfach mehr Sinn, wenn du am Fenster nur einen Platz hast, in der Mitte hast du dann eben die zwei Plätze oder Pärchensitze. Das kommt bei den Gästen sehr gut an. Und unsere lieben Franzosen, wie sonst, die gönnen sich natürlich dann auch noch eine First Class. Man hat also auf ausgewählten Zielen auch in die USA, zum Beispiel Los Angeles, eine First Class mit ausschließlich 4 Plätzen. Also das heißt, bei uns hat die First immer nur 4 Plätze. Es ist wirklich ein absolut grandioses Produkt. Was erwartet man sonst von den Franzosen? Das können sie einfach, Luxus. Und wenn man da Glück hat, sitzt auch mal die Chair oder Brad Pitt neben einem. Also das kann schon spannend werden.
Hast du denn auch schon mal die Gelegenheit gehabt, in der First Platz zu nehmen?
Leider noch nicht, nein. Das wäre schön. Nee, da muss ich noch ein bisschen sparen.
Und Champagner, habe ich mitbekommen, gibt es bei Air France in jeder Klasse?
Genau, was wäre Frankreich ohne das Savoir-vivre und ohne den Luxus und ohne Champagner in allen Klassen bei Air France an Bord, ganz genau.
Dann wahrscheinlich aber in der Tourist Class gegen Aufpreis, nehme ich an.
Nein. 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 Das Glas Shampoos ist auch in Economy bei Air France inklusive.
Ja, Wahnsinn. Und ich bin am Anfang auf diese Häuschen eingegangen, die von KLM den Business Class Gästen in die Hand gedrückt werden. Mhm. Seit wann gibt's das an Bord in der Business Class?
Ja, die Häuschen, die Delfter Blauhäuser bei KLM sind in der Tat was ganz, ganz Beliebtes und so wie ich finde auch was ganz Persönliches und Individuelles für unsere Business-Class-Passagiere. Gibt es auch so eine lustige Story dazu. Ich bin nach New York geflogen auf einer Geschäftsreise und dann sitzen vor mir einige Geschäftsleute im Anzug und dann kam die Stewardess, denn bei uns gibt es am Ende eines jeden Fluges in der Business-Klasse dieses Delfter Blauhäuschen. Ganz kurz zurück, es gibt diese Delfter Blauhäuschen eigentlich schon seit Anfang an. Jedes Jahr, was KLM älter wird, gibt es ein weiteres Delfter Blauhäuschen. Somit haben wir jetzt, wie gesagt, Gründung 1919, jetzt kommt das 105. Delfter Blauhaus raus, was die Kunden sich dann eben auch aussuchen können an Bord. Die Stewardess hat im Prinzip oder nimmt Wünsche entgegen, welches Häuschen noch fehlt. Und diese Herren, die da eben vor mir saßen, die fingen dann an, holten ihr App raus, denn wir haben auch eine App für diese Häuschen, ne? Und dann machten die das App auf und schauten, ach, mir fehlt Nummer 12 oder mir fehlt Nummer 18, mir fehlt die Nummer 24. Und dann haben die angefangen, da zu analysieren, was hast denn du für ein Haus, was hast denn du für ein Haus? Also die wurden zu kleinen Kindern, die tauschen wollten, ne? Und haben dann natürlich von der Stewardess die Häuschen bekommen, die sie noch nicht in ihrer Sammlung hatten. Finde ich, ist was ganz Individuelles, ganz, ganz Tolles, so zu diesen Delfter Blauhäuschen.
Also ich für meinen Teil muss mich da noch ein bisschen strecken. Mir fehlen dann eben über 100 Stück. Aber immerhin habe ich sie hier vor mir eingeprägt. Ist die 2017, also ne, das war das Jahr, in dem ich es bekommen habe. Und eben dann die Zahl. Und die sind gefüllt mit?
Mit Geneva.
Geneva, einem schönen Getränk. Man hört es vielleicht. Glucker. Der ist immer noch nicht angefasst. Da ist so ein Wachspropfen oben drauf, da wo der Schornstein normalerweise ist. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Idee. Das ist also was Besonderes, was die Niederländer auszeichnet auf den etwas teureren Plätzen. Du hast das Thema Mentalität angesprochen, Firmenkultur. Da stoßen dann ja die Franzosen auf die Niederländer, auf die Amerikaner. Wie geht das Ganze denn eigentlich zusammen? Oder ist es auch ganz gut, vielleicht die Unterschiede zu lassen?
Ich glaube, das ist das, was uns letzten Endes ausmacht. Es ist nämlich ein perfekter Schmelztiegel der Kulturen. Wir haben bei der Delta dieses absolut herzliche Südstaaten-Denken, diese Mentalität aus den Südstaaten der USA. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber die Leute sind herzlich. Die empfangen dich mit offenen Armen, mit strahlenden Gesichtern.
Hello, how are you doing?
How are you guys doing today? Yeah, und also absolut herzlich, absolut voll dabei. Die erfüllen dir jeden Wunsch. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Diese, man nennt das Southern Hospitality. Das ist wirklich was die Delta auch ausmacht. Da ist jeder Gast herzlich willkommen, egal in welcher Kabine. Mhm. Die Girls, die mal und auch die Männer natürlich, die machen das ganz, ganz, ganz toll bei uns an Bord. Es ist aber auch bei der KLM so, dass wir da sehr stolz sind, dass wir so eine familiäre Atmosphäre haben. Bei uns ist das immer alles ganz persönlich. Wenn du bei KLM fliegst und sitzt vorne in der Business oder in der Premium oder auch in der Echo, wenn man sich mit dir unterhält, geht man in so eine geknickte Haltung, dass man eben von Angesicht zu Angesicht mit dir spricht. Es ist nicht von oben herab, was man ja bei manchen Airlines immer wieder mal bemängelt. Es ist auch da eine ganz herzliche, die Holländer sind ja auch ein herzliches Volk, ein nettes Volk, mit denen man auch mal einen Spaß machen kann, sind immer down to earth, sind nie abgehoben. Es ist bei den Holländern eben auch, als würdest du mit deiner Family und mit vielen Freunden einfach auf einem Flugzeug zu irgendeiner ganz genialen Destination fliegen. Und die Delfter Blauhäuschen sind natürlich auch immer eine Reise mit uns wert. Und bei Air France, ich glaube, da muss man nicht viel dazu sagen, die Damen haben die schicksten Uniformen der Industrie an. Wer da als Designer schon alles sich dran versucht hat, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst aufzuzählen. Wir hatten unlängst in Berlin in der Galerie Lafayette eine Ausstellung über die verschiedenen Stewardessen und Steward-Uniformen, die es bei Air France gab. Also da ist natürlich das, ja, der Schick und der Design steht ganz vorne. Wir hatten auch schon Chanel, der da an den Uni oder die da an den Uniformen, ist ja eine Dame, an den Uniformen gedoktert hat. Also es ist einfach stylisch bei der Air France. Du fühlst dich sofort, wie wenn du in Paris durch irgendwie die Galerie Lafayette läufst und es ist einfach alles schick. Die Eleganz ist da.
Kommt jemand ins Schwärmen, kriege ich gerade. Ja. Ich will dich eigentlich gar nicht unterbrechen.
Ja, ist toll. Es ist einfach, es macht einem wirklich was aus und natürlich auch, dass die Champagnerkorken in allen Klassen knallen. Das sollte man halt nie vergessen.
Hm? Also schick sind sie auf jeden Fall, die Franzosen und Französinnen. Aber einprägsam, finde ich, ist ja vor allem dieses unfassbare Blau mit dem KLM-Auftritt bei den Flugzeugen, aber auch bei den Kostümen und bei den Anzügen der Damen und Herren an Bord.
Das ist ein Klassiker, ist schon von Anfang an im Prinzip so. Und es hat
das, obwohl man ja die Niederländer eigentlich mit Oranje in Verbindung
bringt. Eher mit Oranje, genau. Das wäre das Königshaus und auch eine der Lieblingsfarben der Holländer, das mit Sicherheit, aber die Uniform, es ist, gerade wenn man viel reist und ich glaube, das können einige bestätigen, egal durch welchen internationalen Flughafen du gehst, wenn dort eine Crew kommt, die so blau ist, weißt du einfach, es ist die KLM. Du weißt sofort, es ist die KLM. Oder auch wenn du durch das Gate läufst.
Blau angezogen.
Ja, blau angezogen. Nicht blau getrunken, aber blau angezogen. Und wenn du durch die Gates läufst, siehst du natürlich auch den blauen Flieger immer überall stehen. Es hat einfach einen absolut einmaligen Erkennungswert. Und ich glaube, da ist man auch sehr stolz drauf bei der KLM.
Was war eigentlich dein kürzester und was war dein längster Flug in dem Verbund? Weißt du es so aus dem Kopf raus?
Ja, weiß ich. Also mein kürzester Flug in dem Verbund war ein Flug, den wir mit einem Retroflieger von der KLM gemacht haben und der startete in Frankfurt, oder nicht in Frankfurt, sondern in Egelsbach, um genau zu sein. Und es war ein Rundflug über Frankfurt mit Blick auf die Skyline in Manhattan und dann sind wir wieder gelandet. Das dauerte ungefähr 10 Minuten. Das war mein kürzester
Flug. Was war das denn für ein Flugzeug?
Das war, oh Gott, das war eine DC-3. Ja, natürlich Propeller. Kleine DC-3. Wir hatten damals, gab es noch einen Verein in Amsterdam, die diese alte KLM DC-3 noch weiter betrieben haben. Und das war natürlich eine ganz tolle Geschichte. Das hatten wir für ein Event hier mal bei uns gebucht. Vielleicht war der ein oder andere Zuhörer des Podcasts auch mit dabei. Also das war ein tolles Event, was wir da gemacht haben. Und der längste Flug, den ich bisher gemacht habe, ja, gibt es eigentlich im Prinzip zwei Destinationen. Das eine ist Mauritius mit der Air France, ja, und das andere ist Südafrika-Kapstadt mit der KLM. Das waren beides schon sehr, sehr lange Flüge. muss ich sagen.
Jetzt sind ja jüngst die Olympischen Spiele zu Ende gegangen und da sind ja auch diverse Sportler angereist aus ihren Herkunftsländern. Also da war wahrscheinlich sehr relativ viel Bewegung rund um Paris, Charles de Gaulle. Hat das eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf den Flugplan gehabt oder ist alles so gelaufen wie immer?
Der Flugplan ist so gelaufen wie immer. Was wir aber gemerkt haben, ist natürlich, dass die Touristen in der Zeit nicht unbedingt nach Paris fliegen wollten. Na, da, die sind da natürlich schon so ein bisschen ausgeblieben, aber der Flugplan, der war unverändert.
Also im Netz habe ich gesehen, dass rund um die Eröffnungsfeier Paris eigentlich ja eine No-Fly-Zone war. Ja. Da sind also schon ein paar Flieger sind schon am Boden geblieben.
Ja, das denke ich auch, aber wir durften als französische Fluggesellschaft.
Selbstverständlich.
Natürlich.
KLM, Air France, Delta hat eine besondere Bedeutung für auch der Tour. Klär uns doch mal auf, wie wichtig ihr seid für der Tour selbst.
Also wie wichtig wir für der Tour sind, ist eine Frage, die vielleicht der Tour sogar besser beantworten kann. Aber ich kann dir sagen, wie wichtig der Tour für uns ist. Der Tour ist ja seit vielen, vielen Jahren und also ich bin seit 20 Jahren fast in dieser Firma und seit 20 Jahren ist der Tour einer meiner größten Kunden und einer meiner Herzenskunden. Wir machen ganz viel Geschäft. Die Delta hat schon vor meiner Zeit mit der Tour so wahnsinnig viel über den Atlantik in die USA produziert. Also der Tour war der absolute Marktführer über den Atlantik gemeinsam mit der Delta. Da sind wirklich viele, viele Dinge bewegt worden. Und auch heute ist der Tour einer unserer wichtigsten Partner im Bereich eben als Veranstalter oder eben auch als Ticketgroßhändler. Hatten wir vorher schon mal über das schöne Wort Consolidator gesprochen. Auch die der Tour-Kollegen, mit denen ich seit vielen Jahren Kontakt habe. Es ist einfach der Veranstalter der Emotionen. Es macht immer Spaß mit den Kollegen. Es ist immer ein tolles Miteinander. Der Austausch in der Partnerschaft ist ganz super, aber eben auch durch die tollen Expedienten, die der Tour hat. Ja, also die Expedienten sind natürlich für Air France, KLM und auch für die Delta das, was uns besonders am Herz liegt. Das sind unsere Multiplikatoren, das sind die Büros, die am Passagier sind, die am Fluggast sind und die brauchen wir so sehr, wie wir niemand anderen brauchen, denn die verkaufen unsere Produkte. Deshalb haben wir hier auch PEPS mit der Delta in die USA zum Beispiel. Wir haben unser Agentenportal, das Business Solutions, was jetzt ohne eine Login-Schranke über afkl.biz zugänglich ist, um es eben noch einfacher für die XPs zu machen, ne, dass die sich bei uns informieren können. Dort werden alle Fragen des Arbeitsalltags beantwortet, aber auch Besuche von unserem Team lohnen sich für die Reisebüros immer, denn, kleiner Geheimtipp, wir haben die bestaussehendsten Außendienstler der Branche.
Ja, ich hoffe, damit haben wir auch viele Fragen rund um Air France, KLM und Delta beantwortet. Ich danke dir, lieber Norman, für diese erkenntnisreichen Einblicke. Schönen Dank auch in dem Fall fürs Zuhören dieser luftigen Ausgabe. Weiterführende Infos gibt es wie immer in den Shownotes und in eurem Reisebüro des Vertrauens. Und damit sage ich Tschüss oder wie sagt man denn bei euch? Unisono, Dozins, au revoir oder doch goodbye?
Genau so.
Die drei.
In der Reihenfolge in diesem Sinne. Bis bald.
Danke dir, lieber Norman. Bis zum nächsten Mal bei Podcasten da. Tschüss.